Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir müssen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein richtig, ja richtig vielleicht auch nicht so, aber zumindest wichtig ist. Und das mit einem sehr, 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 sehr schlechten Gefühl. Der Grund liegt bekanntlich in der Tabelle, nur 2 Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16, nur 3 auf den ersten der beiden direkten Abstiegsplätze. Mein Name ist Andreas Geidel und mir gegenüber sitzt heute Niklas Heiden, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Hi Niklas, schön, dass du heute früh Zeit für unseren Talk gefunden hast.
Sehr gerne, Opa.
Niklas, welche Gedanken gingen dir denn am Sonntag in Hannover durch den Kopf und wie beschwingt war die Rückfahrt vom Maschsee an die Förde?
Tatsächlich gut, weil ich das relativ schnell abstreifen kann an solche Spiele. Da hilft es dann manchmal, wenn man da nicht so emotional irgendwie mit dabei ist. Dementsprechend, meine Rückfahrt war ganz gut. Ich denke mal, die Rückfahrt der Mannschaft, des Trainerteams und des Sportchefs war, gelinde gesagt, weniger schön. Immerhin war die Rückfahrt kurz. Das muss man ja als positiven Aspekt irgendwie anfügen. Ehrlicherweise hatte ich vor dem Spiel schon ein ganz schlechtes Gefühl. Da habe ich auch ein bisschen für auf die Mütze bekommen. Aber im Nachhinein sollte sich das bewahrheiten.
Ja, wir haben es alle gesehen. Ne? Die Leistung beim 1:2 in der Vorwoche gegen Fürth zu Hause war schon bodenlos. Der Auftritt beim 1:3 in Hannover, nichts anderes als katastrophal.
Ja, insbesondere die erste Halbzeit.
Ja, wollte ich gerade sagen, Halbzeit 1 extrem beschämend.
Ja.
Ne? Für Sympathisanten, die am Seitenrand oder auf der Tribüne stehen, sitzen, wie für die Spieler auch. Ne? So, die Protagonisten hatten danach keine Erklärung für den Komplettausfall, speziell in dieser Saison zuvor häufig stabilen Defensive. Eine Zweikampfquote von nur 38%, ohne Worte. Haben die Spieler nicht begriffen, wie ernst die Lage ist? Oder war das jetzt lediglich wieder ein Ausrutscher wie beim 1:4 in Kaiserslautern am Ende November? Danach hat Holstein übrigens im Spiel danach erstmal zu Hause 0:1 gegen Hertha verloren. Punkt, 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 Punkt.
Und jetzt kommt Schalke.
Kommen wir nachher noch kurz drauf, aber genau das war natürlich der
Ansatz.
Würde
auch dann in diese Saison passen, ne? Da
ja.
Kommt so ein kriselndes Schalke, wo man selbst Missstimmung aus der Kabine wieder rausgetragen werden an die Medien und da wäre man der perfekte Aufbaugegner. Aber wie gesagt, da kommen wir noch zu. Ich glaube, für diese Leistung gibt es irgendwie tatsächlich keine, doch, es gibt eine Erklärung. Und die Erklärung ist, dass auf dem Platz Führung gefehlt hat und dann Spieler so sehr mit sich selber beschäftigt waren, dass es nicht mal mehr für Mini-Führung gereicht hat der Mannschaft. Und da sind explizit dann Spieler mit gemeint, die dann auch einen Führungsanspruch für sich immer formulieren oder, um es mit David Setz Worten zu sagen, wenn man 4 Spiele gewinnt, kann man ja doch noch aufsteigen.
Das ist nicht so lange her, ne?
Trainingslager hat er das ja auch nochmal wiederholt bei den Kollegen vom SAZ.
Mhm.
Wenn man dann aber in jedem Spiel mindestens einen dicken Bock drin hat, dann muss man sich schon die Frage gefallen lassen, inwieweit Anspruch und Realität dann noch zusammenpassen.
Jetzt ist ohne Zweifel, sind ja noch ein paar Spiele zu gehen in dieser Saison, aber ohne Zweifel ist der Status quo brutaler Abstiegskampf. Mental sehr, sehr beanspruchend, um das mal milde zu formulieren. Mit einem Kader, der nach dem Bundesliga-Abstieg mit einem XXL-Umbruch verbunden, dem die Korsettstangen fehlen. Die angedachten Führungsspieler wie Kalle Johansson, Steven Skripski oder Alexander Bernatzson fallen verletzungsbedingt mal wieder aus. Das ist auch nicht überraschend, weil wenn man sich die Verletzungshistorie der 3 genannten Spieler anguckt, was sehr bedauerlich ist, aber das hätte man vielleicht auch mal in den Planungen mit einfließen lassen müssen. dann bei einer Winterpause nach der Verpflichtung von Jonas Meffert, der die einzige Verpflichtung übrigens, die uneingeschränkt sitzt, das muss man sagen, hoffentlich bleibt das so, war von einer Achse die Rede: David Setz, Jonas Meffert, Steven Skripski. Jetzt fällt der Kapitän, wie gesagt, auch mit dem Muskelbündel im Adduktorenbereich, vielleicht bis zum Saisonende, man weiß es nicht, wie lange er ausfällt, aber zumindest längerfristig. Achsenbruch. Kommt jetzt der Totalschaden oder was ist hier los?
Ja, also Minimum sind die Bremsbeläge bis auf ja, die letzten Nanozentimeter unten. So,
ja.
Das muss man einfach ganz klar so sagen. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation, in der Holstein sich jetzt bewegt, weil, und du hast es angesprochen, durch diesen XXL-Umbruch im Sommer hat man ja bewusst auch darauf verzichtet, und das haben wir am Montag auch so einmal geschrieben, deswegen kann ich das jetzt auch so sagen, hat man ja auch bewusst darauf verzichtet, so Spieler dazu zu nehmen, die potenziell auch, sagen wir mal, für Unruhe sorgen können. Also ein Timo Becker, der hat immer mal eine Meinung gehabt, ein Finn Porath hat immer mal eine Meinung gehabt, ein Luis Holpi hat eine Meinung gehabt, die sicherlich auch nicht immer angenehm war, und ob das dann immer berechtigt war, was dann innerhalb der Kabine abging, kann man alles immer diskutieren, ne? Aber jetzt hast du halt viele Spieler, die sehr viel Talent mitbringen, die ein sehr großes Potenzial haben, unbestritten. Aber wo ich der Meinung bin, dass sie jetzt nicht unbedingt diese Mannschaft führungstechnisch nach vorne bringt, durch eine breite Diskussion, die ja auch gerne mal innerhalb der Mannschaft starten kann. Die muss ja nicht immer vom Geschäftsführer Sport initiiert werden oder vom Trainer, sondern eine homogene Mannschaft in sich arbeitet ja auch so. Und da projiziert sich das jetzt schon alles sehr stark auf genannte drei. Ne, Skripski, Bernhardsson und Johansson, vielleicht noch Schwab, der auch da Führung übernimmt, aber wenn du nicht spielst oder wenig spielst, ist es natürlich auch ganz schwierig, dann Führung zu übernehmen innerhalb einer Mannschaft, weil deine Argumentationsgrundlage fehlt dir auch ein Stück weit. Ne?
Naja, ein Holtby 2.0, was er angedacht hat, ist es jedenfalls nicht geworden diese Saison.
Davon,
ne,
will ich jetzt mal gar nicht mehr, aber wenn du nicht spielst, dann kannst du ja schlecht einen Anspruch formulieren die ganze Zeit und kannst sagen, ja, ihr müsst es so machen oder so machen. Dann sagt dein Mitspieler ja auch irgendwann, naja, aber der Trainer lässt sich ja auch nicht spielen. Also, was erzählst du mir hier? Ne? Und auch das ist eine logische Argumentationskette, der man ja folgen kann. Du hast einfach zu wenig Spieler, die diese Führung halt Stand jetzt übernehmen können und auch übernehmen wollen. Ne? Bei einigen, finde ich, hat man auch das Gefühl, dass sie es teilweise gar nicht wollen. Dass sie dann halt sehr mit sich selber beschäftigt sind, wie halt jetzt am Sonntag in Hannover. Und dann kommt halt sowas dabei raus, ne? Wenn jeder sich nur um sich oder so viel mit sich selber zu tun hat, dass er nicht mehr an die Mannschaft denken kann, dann sieht das halt so aus wie Sonntag.
Wenn jetzt hat Timon Weiner, der ja am Sonntag in Hannover im Tor gestanden hat, in Vertretung des Stammkeepers Jonas Krumrei, Klammer auf, Grippale, Infekt, Klammer zu, nach dem Spiel gesagt, Jetzt muss dringend Tacheles geredet werden, ne? Dringend im Mannschaftskreis, ne? Ja, kannst du mir mal erklären, nur mal so, da sind jetzt Kameraden, Teamkameraden zusammen aus 10 mit Deutschland dazu, 11 Nationen. Davon sind 9 Nationen, wo Deutsch jetzt nicht zwangsläufig zur ersten Fremdsprache im Schulunterricht gehört, um nicht zu sagen, eigentlich gar nicht. Wie kann man sich denn da eine Tacheles-Veranstaltung vorstellen, wo es ja nicht um Sprachkenntnisse im Stile des literarischen Quartetts geht, sondern Tacheles bedeutet eben auch, dass man vielleicht mal ein bisschen raunziger verbal zur Sache geht. Da würden mir zum Beispiel, wenn man jetzt Englisch als Amtssprache im Kreis der Störche das nennen möchte, als Amtssprache bezeichnen möchte, würden mir Vokabeln, die mir aus dem Deutschen sehr geläufig sind, würden mir einfach fehlen. Jetzt rein faktisch, wie sitzt man dann da im Kreis, was meinst du, und einer fängt an zu reden oder wird bestimmt, du bist der erste Redner, oder wie läuft das so wohl?
Naja, also das traue ich der Mannschaft schon noch in einer gewissen Art und Weise zu, dass sie das noch hinbekommt, so entzweit sind sie hoffentlich noch nicht. Aber klar, das Ganze muss auf Englisch stattfinden. Ne? Da hast du den Vorteil, dass die ganzen Jungs aus Skandinavien, ob das nun Dänemark, Schweden oder Norwegen ist, alle gut Englisch sprechen. Das muss man ja wirklich mal sagen.
Ja, ja, klar.
Die sprechen gut Englisch. Die Balkan-Gang, wie wir oder wie sie sich ja selber auch nennen, sprechen jetzt auch sehr, also vernünftig. Die können das. Ja, es muss auf Englisch stattfinden. Es gibt ja keinen gemeinsamen Nenner. Also ich glaube kaum, dass sie sich aufs Morse-Alphabet irgendwie geeinigt haben. Also natürlich muss es auf Englisch stattfinden und das ist natürlich oder sagen wir mal Minimum kann, weil wir sind ja nicht dabei. Deswegen wäre es jetzt auch vielleicht gemein, da was zu unterstellen. Aber es kann natürlich eine Barriere sein.
Ja, sie sollte jetzt auch nicht gegen Multikulti sprechen oder so, um Gottes Willen.
Ich glaube, damit hat das ja auch gar nichts zu tun.
Basketball geht es ja auch. Also von daher ist das jetzt ja nicht unwegbar. Es ist halt schwieriger, denke ich mir. Ne? So rein praktisch.
Es ist halt eine zusätzliche Hürde, die dazu kommt, die es halt tendenziell auch komplizierter machen kann, jedenfalls.
Das wollte ich zum Ausdruck bringen. Jetzt müssen wir natürlich auch mal ehrlich sagen, vor diesen beiden angesprochenen Spielen dagegen Fürth und in Hannover gab es fünf Partien ohne Niederlage. Da hatte kein Mensch irgendwie den geringsten Anlass mehr zur Sorge. Das geht alles in die richtige Richtung. Und obwohl der Abstand zum absoluten Tabellenkeller auch nicht so groß war, aber die Tendenz war eben gut, auch wenn spielerisch das nicht schön war, aber stabile Defensive und vorne ab und zu getroffen reicht. 3 Unentschieden, 2 Siege, alles bestens. Jetzt die beiden Spiele, ist das jetzt Grund für Panik? Ist das angemessen oder was ist der richtige Berater in der Situation?
Also ich glaube erstmal Panik und Hektik sind immer schlechte Berater. Egal ob das jetzt eine Entscheidung im Fußballbereich ist oder ob das privat zu Hause ist. So, das bringt dich meistens nicht weiter, weil dann fasst du keinen klaren Gedanken. Dann wirst du unsauber, dann triffst du auch vielleicht Entscheidungen aus der Emotion heraus, die dann nicht unbedingt förderlich sind für das große Ganze. Das kann man, glaube ich, grundsätzlich festhalten. Die Frage ist, wie nähert man sich jetzt diesem Problem? Und man kann natürlich die Philosophie verfolgen, so wie Marcel Rapp das macht. Und dazu muss man natürlich sagen, dass ihn das in den letzten Jahren bei Holstein auch ausgezeichnet hat. Dass er versucht, die Dinge intern zu klären, dass er auf öffentliche Schuldzuweisungen verzichtet, dass er versucht, die Mannschaft beisammen zu halten, den Kreis eng zu halten, aber innerhalb des Kreises glaube ich schon, und das nehme ich ihm schon auch ab, dass er da relativ klare und auch deutliche Worte findet, ob auf Deutsch oder auf Englisch, lassen wir das dahingestellt, aber deutliche Worte wird er finden, dafür kennen wir ihn alle gut genug. Er trägt es aber halt nicht nach außen. Das führt natürlich aber auf der anderen Seite dazu, dass man als Beobachter, insbesondere als Beobachter, der jetzt nicht so nah dran ist wie wir, ganz oft das Gefühl hat, dass der Trainer so ein bisschen nicht die Mannschaft verliert, aber du weißt, was ich meine, in welche Richtung das geht. Also, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, so, na, er erzählt aber eigentlich irgendwie jede Woche das Gleiche. So, das macht er, um das vielleicht auch mal ein bisschen zu erklären, das macht er nicht, weil er das, glaube ich, immer selber jetzt unbedingt meint, dass das jetzt gerade wirklich wieder so ist, sondern er macht es halt, um das zu schützen, was er aufgebaut hat, ne? Und das ist halt eine kommunikative Frage, wie man da rangehen möchte. Das ist ja auch einer der Punkte, die jetzt im Umfeld des Vereins bei Fans und auch bei Beobachtern in den letzten Wochen immer wieder so zu Missstimmung führt. Da muss man ja ganz klar sagen. Also wenn du dir die Kommentarspalten anguckst nach Pressekonferenzen oder so, sind das teils vernichtende Urteile, wo ich finde auch, dass man auch immer ein bisschen aufpassen muss, dass man auf einem vernünftigen Weg bleibt. Ne? Also das, was da dann teilweise zu lesen ist, ist dann auch manchmal echt schon hart an der Grenze. Aber er macht das, um die Mannschaft zu schützen, um Dinge auf sich zu projizieren, und Kritik übt er halt nur nach innen und seltenst nach außen. Das ist einfach ein Stilmittel von ihm, ist die Frage, ob einen das jetzt in der Situation, in der man gerade ist, weiterbringt.
Ja, ich sag mal, so schwierig war die Lage zu einem jetzigen Saisonzeitpunkt in seiner 4,5-jährigen Amtszeit noch nie. Aber es gab natürlich auch schon andere Krisenmomente, das muss man auch klar sagen, wenn man sich da zurückerinnern möchte. Und häufig war dann so eine Aufteilung Good Cop, Bad Cop, dann hat Dirk Bremser, Assistenztrainer, mit als Routinier, sag ich mal, an der Seitenlinie dann auch gerne die altvordere Methode mal ein bisschen mehr herausgekramt und auch mal ein bisschen lauter geworden im Training und wahrscheinlich auch in Einzelgesprächen und in der Kabine. Das ist ja alles normal oder sowas. Aber wenn ich jetzt dann auch höre oder lese, die Spieler müssen zum Rapport, knallharte.
Übrigens ein sehr schönes Wortspiel. Habe ich in dem Moment, genau. Ich in dem Moment im Pressekonferenzraum bei Hannover 96 schon gedacht und konnte mir ein kleines Lächeln ist tatsächlich richtig. Nicht verkneifen.
Aber abseits dieses Teils, Also es ist auch das sind so reflexartige Sachen, denke ich mal, die man da vielleicht absondert oder so als von Seite der Verantwortlichen. Wenn ich einem Zweitligaprofi erklären muss, dass Zweikämpfe die Basis allen Gutes oder der richtigen Richtung ist oder dass man überhaupt Spiele eventuell gewinnen könnte, dann finde ich, das ist so irgendwie, das mag ja vielleicht an Spieltag 3, wenn ich, wie gesagt, unerfahrene Leute beieinander habe, die vielleicht hohes technisches Potenzial besitzen, aber noch nicht die Kernelemente der zweiten Liga kennen, dann kann ich das nachvollziehen. Aber am 21. Spieltag fällt mir das ein bisschen schwer. Also tut mir leid, also das ist einfach auch ein verbaler Sinnlosbeitrag für mich gewesen.
Ich glaube, das sind dann halt auch einfach Dinge, die man dann in dem Moment so sagt, die man dann so raushaut. Man möchte ja dann auch ein Zeichen setzen, ne, sowohl nach innen als auch nach außen. Und da der Trainer halt jetzt nicht unbedingt der ist, der jetzt dafür bekannt ist, sagen wir mal, also irgendjemand muss es ja machen. So. Und dann liegt ja die Aufgabe, ja, es gehört ja nun mal dann halt auch dazu, ne? Dann lag jetzt halt die Aufgabe bei Olaf Rebbe. Ich glaube, man muss dem nicht viel mehr Bedeutung beimessen. Viel interessanter ist die Frage, die du ja gerade aufgeworfen hast, warum war das so? Mhm. Ne? So, und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass kein Spieler, wie ja alle sagen, und davon bin ich auch überzeugt, dass das keiner mit Absicht macht. Wenn das keiner mit Absicht macht, da müssen wir ja aber mal ganz krass die Qualitätsfrage inzwischen stellen.
So,
ne?
So.
Also das ist ja dann die Kehrseite der Medaille. Also da sind dann Spieler dabei, auch wie John Tolkien, die wollen irgendwie zur WM im Sommer. Also sehe ich jetzt nicht. Stand jetzt.
Ja, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, Position linker Verteidiger, Viererkette, respektive in einer Dreier-, Fünferkette, dann linker Flügelverteidiger. Da wurde dann, wir erinnern uns alle noch in die Aufstiegssaison mit Tom Rothe, der jetzt defensiv auch kein Monster gewesen ist, aber diese.
Spielt er eigentlich bei Union mit?
doch. Und,
du hättest jetzt Nein sagen müssen.
Ach so.
Das wäre die richtige Variante gewesen.
Ich glaube, jetzt ist er gerade verletzt oder irgendwie, ich weiß gar nicht.
Wir bauen doch gerne Brücken.
Ja, aber da, ne? gibt's wirklich nur einen Abrissbirne, die da noch hilft irgendwo, weil da wurde dann zunächst davon.
Abrissbirne und Steffen Baumgart. Opa.
Dafür,
meine Güte.
Da ist. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Der kann Olaf Rebbe jetzt als aktueller Sportchef nichts dafür. Da wurde von seinem Vorgänger Carsten Wehlmann Timotheus Puchatsch verpflichtet.
Ja, da wünscht man sich ja fast Puchatsch gerade zurück.
Ja, dann in der Winterpause im letzten Jahr John Tolkien zusammen ungefähr 4,5 Mio. Ablöse, die beiden teuersten.
All in all.
Ja, die beiden teuersten.
Ich würde sogar sagen, sogar ein bisschen mehr, ne? Puchatsch knapp 1,8, glaube ich, und Tolkien 3,5.
Ja.
Aber ich würde sagen, wir sind eher bei 5 als bei.
Kann auch sein, da diese Zahlen sind ja immer ein bisschen schwierig zu bewerten, aber
ja,
nehmen wir das mal, wir können auch meinetwegen 5 sagen oder sowas.
Ich befürchte, wir liegen höher als.
Ja, kann auch gut sein. Beide den Nachweis schuldig geblieben. Also da fragt man sich natürlich auch, wie kann das angehen? Dann kannst du natürlich sagen, Marcel Rapp als Talenteförderer, anerkannt bundesweit, guten Ruf, gibt es überhaupt nichts dran zu kriddeln, kriegt Kasper Davidsen, Jonas Terkelsen, Mittelfeldspieler und Adrian Krapalik für zusammen auch über 5 Millionen Euro im Sommer und kriegt die aber nicht in Schwung gebracht irgendwo, ne?
Muss man ja ehrlicherweise sagen, aber sowohl bei Shuto Machino als auch bei Alexander Bernhardsson
hat es auch gedauert, ne?
Auch nicht geschafft. Hm. Ich glaube, schlussendlich
hat er es ja geschafft.
Ja, jetzt, aber es hat ein Dreivierteljahr gedauert. Ja, und ein Dreivierteljahr haben jetzt beide noch nicht rum. Da kommen wir jetzt wieder zu dieser Diskussion, neues Land, neue Sprache, besonderer Spielstil, den Masserab spielen lässt. Das sind halt alles so Indikatoren, die man, und das kann man vielleicht sogar Rebbe gar nicht so vorwerfen, weil er es ja die letzten Jahre auch nur aus der Ferne gesehen hat, wo man dann natürlich dann, ja, da kommen jetzt einfach viele Dinge zusammen, sagen wir es mal so. Ne?
Ja, ja.
Also ich will ihn da jetzt gar nicht in Schutz nehmen, aber du gehst ja schon davon aus, dass wenn du einen Spieler verpflichtest, dass das dann auch irgendwie funktioniert und dass es halt nicht ein Dreivierteljahr braucht. Mit der Erfahrung der anderen Transfers aus den Jahren zuvor, insbesondere bei Spielern, die kein Deutsch sprechen und die zweite Liga oder die Bundesliga nicht kannten, hätte man da vielleicht nochmal einen Ticken anders rangehen müssen. So, aber wem willst du jetzt diesen schwarzen Peter jetzt zuschieben? Diese Schuldzuweisung bringt jetzt auch ehrlicherweise nicht mehr so viel. Die müssen halt jetzt irgendwie schauen, dass sie jetzt als Mannschaft zusammenstehen und diesen Karren zusammen irgendwie aus dem Dreck ziehen. So. Und das einzig Positive an der Situation ist, so dramatisch sie sich jetzt auch darstellt, Stand jetzt ist ja noch nicht viel passiert. Also wir haben, glaube ich, jetzt den 21. Eben. Spieltag oder den 22. Also irgendwie so, Pi mal Daumen. Da sind noch mal locker, ja, also ich, mehr oder weniger, also sagen wir mal, 30 Punkte kannst du eigentlich noch sehr realistisch holen, jetzt in der Zeit, so, wenn nicht sogar noch mehr, wenn du es ein bisschen gut machst, so. Ja, es ist noch, das Kind ist noch nicht im Brunnen gefallen, aber man muss natürlich sagen, die Anzeichen, die sind teils so eklatant, vor allen Dingen jetzt diese erste Halbzeit gegen Hannover, dass das schon echt auch einem selber so ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten kann.
Wir haben es jetzt mehrfach, das sollte jetzt auch keine Schuldzuweisung in Richtung Marcel Rapp sein, das ist einfach nur eine Zustandsbeschreibung, die faktisch ja nachzuvollziehen ist. Jetzt hat Olaf Rebbe, wie gesagt, in Hannover zum Besten gegeben, der Trainer ist die ärmste Sau. Eigentlich sitzen, ist das jetzt so ein Statement, was man dann in der Situation absondert, um Druck vom Kessel zu nehmen, weil die Diskussion mit dem Trainer, du hast es angesprochen, natürlich gerade in den sozialen Medien abstruse Formen bereits angenommen hat irgendwo. Ist das nur ein Lippenbekenntnis? Wie lange meinst du denn angenommen, dass...
Ich glaube, auch da darf man nicht zu viel reininterpretieren. Also der Zusammenhang dieser ärmsten Sau ist, ob er weiterhin dem Trainer volle Rückendeckung gibt, ne? Und daraufhin sagte er dann, ja, der Trainer ist die ärmste Sau. So. Ich sehe das eher als Appell an die Mannschaft, sich zusammenzureißen und die eigenen Aufgaben endlich mal so zu erfüllen, wie vielleicht auch der Trainer es vorgibt. Ich meine, Olaf Rebbe ist mit in der Kabine, der ist mit bei der Ansprache, der ist wahrscheinlich mit bei der Vorstellung des ausgearbeiteten taktischen Plans ein, zwei Tage vor dem Spiel oder am Abend vorher. Der wird wissen, was der Trainer vorgegeben hat, was er als Plan entwickelt hat. Und dementsprechend traue ich ihm auf jeden Fall so viel fußballische Kompetenz zu, dass er dann auch entscheiden kann, ob das jetzt gut, mittelmäßig oder eher sehr schlecht umgesetzt worden ist. Und wenn er sagt, der Trainer ist die ärmste Sau, würde ich das eher so interpretieren, als das, was der Trainer vorgegeben hat, hat hier irgendwie gar keiner umgesetzt.
Uwe Stöver, einer der Vorgänger der genannten Carsten Wehmann, Olaf Rebbe auf der Funktion sportlicher Leiter, hat immer, dessen Statement war immer, solange ich feststelle, dass der Trainer seine Arbeit macht und das nach meinem Dafürhalten vernünftig macht und richtig macht und sich die größte Mühe gibt, würde ich selbst in der prekärsten sportlichen Situation nicht dazu tendieren, den Trainer zu entlassen. Dann würde ich lieber sagen, ich gehe auch gleich mit, was er übrigens beim FC St. Pauli irgendwann mal auch gemacht hat, weil er das nicht verstehen konnte, warum man den Trainer, ich glaube, Kocinski war es damals irgendwie, dass man ihn entlassen hat. Das aber nur mal so nebenbei, also Olaf Rebbe und Marcel Rapp sitzen in einem Boot, das ist untrennbar.
Die sitzen alle zusammen in einem Boot.
Naja, aber die beiden als Hauptverantwortliche,
ja, natürlich, aber man
an der Spitze
auch mal
des Bootes. Ne?
Ja, klar, man muss ja auch mal ganz klar so sagen, die Mannschaft kommt da direkt hinterher. Ich denke mal, keiner von denen hat irgendwie also gehe ich jetzt mal von aus, ins Blaue gesprochen, ohne es zu wissen. Wahrscheinlich wird keiner einen Vertrag irgendwie für die dritte Liga haben.
Genau.
So, dementsprechend geht es für alle um den Arbeitsplatz und insbesondere ja auch für alle Leute um die Mannschaft herum.
So. Ne?
Damit sind jetzt nicht nur Physios, Ärzte und so weiter gemeint, nein, sondern ja auch in allen anderen Bereichen. Ne?
Nachwuchsleistungszentrum, Geschäftsstelle, ne, da sind viele, viele Bereiche würden dann betroffen, wenn, was wir nicht hoffen wollen, tatsächlich der negative Durchmarsch in die dritte Liga.
Und da hängt halt sehr viel dran.
Ja, klar,
ne?
Natürlich.
Ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, den man nicht vergessen sollte.
Und vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Spieler, wenn er es denn richtig nachvollziehen kann, irgendwo nochmal klar vor Augen führen. Wenig nachvollziehbar war für mich auch, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen an dieser Stelle, aber nochmal, jetzt wird es immer drastischer. In Hannover war die Defensive jetzt, wie gesagt, zuvor eigentlich ein stabiler Faktor in dem fragilen Gebilde, völlig neben der Spur, komplett. Aber was konstant über Wochen und Monate sich immer wieder zeigt, in unterschiedlichster personeller Besetzung, ist die Offensive, die einfach, da ist viel auf Zufall aufgebaut, viel auf Glück. Manchmal gibt es auch mal einen richtigen Spielzug, aber das ist höchst selten, hätte man im Winter nicht. Immer unter der Berücksichtigung, dass es einen Transferüberschuss gibt von gut 8 Millionen Euro, hätte man da nicht eventuell dann doch einen Stürmer in dem zurückliegenden Transferfenster an die Förde lotsen müssen. Nicht einen, der die berühmten 10 bis 15 Tore in der Rückserie schießt, den man nicht bekommen kann, weil er viel zu teuer ist. Aber vielleicht einen, der in Konstanz einen Ball festmachen kann, der vielleicht schon mal Erfahrung auf diesem Niveau gesammelt hat, muss ja nicht in der zweiten Bundesliga gewesen sein, hätte auch in Österreich, Schweiz, weiß der Teufel wo sein können. Gut, also im besten Fall auch einer, der vielleicht sprachlich schnell was organisieren kann auf dem Platz, situativ. Ist das nicht einfach fahrlässig gewesen? Nochmal, weil man weiß, dass mit Bernhardsson und Skripski zwei elementare Säulen, gerade ist offen, nicht nur als Führungskraft, sondern auch der Offensive, einfach sehr verletzungsanfällig sind. Ich weiß, dass das schwer ist, dass die wachsen nicht auf den Bäumen, die Kategorie dieser Spieler.
Das Problem ist, glaube ich, da jetzt nicht unbedingt eine Ablösesumme, sondern eher dann nachher das Gehalt. Holstein ist ja sehr darauf bedacht, das Gehaltsgefüge, sagen wir mal, moderat zu halten. Und wenn du so einen Spieler verpflichtest, ich schmeiße jetzt einfach nur mal einen Namen in den Raum, wie jetzt zum Beispiel so ein Philipp Tietz. Ne?
Ja, das ist natürlich utopisch.
Nein, ich sage also nur von der Kategorie, das wäre ja so ein Stürmer, wo man sagen würde,
super.
Ne, der würde zu Holstein so ein Schleusener vom KSC.
Mhm.
Ne? Solche Leute würde man sich ja dann da vorstellen, so. Und ich wage die, ich stelle die nicht gewagte These auf, dass die wahrscheinlich Holsteins Gehaltsgefüge bei weitem sprengen würden. Und dann musst du natürlich eine Abwägung machen in dem Moment zwischen, schaffe ich mir auf anderer Seite Probleme und löse dafür vielleicht eins, habe dafür aber spätestens im Sommer dann das Gehaltsgefüge so weit nach oben geschraubt aus der Hektik, die in dem Winter passiert, dass ich das im Sommer dann nicht mehr wieder einfangen kann. Es ist ganz schwierig. Ich glaube, da spielen ganz, ganz viele Parameter mit rein. Diese Stürmerdiskussion, ich kann die nachvollziehen, wobei man auch wieder sagen muss, ne, wenn dieses Tor in Hannover jetzt, ja, das macht Phil Harris auch irgendwie wieder schon geil, ne? Muss man ja auch ehrlicherweise. Also da siehst du dann wieder, was kann der auf einmal, ne? Also ich stelle da jetzt, und die ist dann wiederum vielleicht dann doch ein bisschen gewagt oder wie sagt man heutzutage, unpopular opinion. Ich würde eher sagen, Phil Harris wird auch sehr wenig gefüttert mit guten Szenen dieses Jahr. Der leidet da schon, finde ich, ein bisschen drunter.
Definitiv.
Dass, sowohl, also bei Jonas Terkelsen ist es ja teilweise wirklich sehr krass, die Entscheidungsfindung.
Mhm.
Also sehr, sagen wir mal, suboptimal.
Mhm.
Bei Kapralik ist es ein Ticken besser, finde ich, aber auch nicht viel besser, dass du jetzt sagen würdest, beide würden sehr viel kreieren. Beide haben halt sehr gute Ansätze, aber der letzte Pass, die letzte Entscheidung ist dann unsauber oder schlecht oder zu egoistisch. Das hat und da siehst du ja dann auch an den
Konstanz,
ne? Siehst du ja dann auch an den Abschlüssen. Holstein hat im Verhältnis zu den Top-Teams aus der zweiten Liga, glaube ich, gerade mal so ein bisschen mehr als die Hälfte der Torabschlüsse, was ja auch davon zeugt, dass es jetzt nicht unbedingt so ein Feuerwerk da an Gelegenheiten für Harris gibt, dann auch mal sozusagen zu einem Torabschluss zu kommen. Und wenn er sich natürlich die Torchancen selber erarbeiten muss und erstmal so 30, 35 Meter bis zum Tor selber den Ball treiben muss, dann tue ich mich ein bisschen schwer damit, an ihm das jetzt so festzumachen und zu sagen, naja, er schießt dann so wenig Tore. Ja, natürlich schießt er dann wenig Tore, weil eigentlich ist das ein Boxstürmer. Das ist eigentlich genau der Stürmer, den Holstein da gerne hätte, der dann halt irgendwie am 5-Meter-Raum oder 7-Meter oder am 11-Meter-Punkt steht, der dann halt irgendwie nur noch den Fuß reinhält oder den Kopf. Er kann ja sogar auch köpfen, also es ist ja jetzt auch nicht ganz katastrophal. Aber er wird halt einfach echt wenig bedient. Ob genau. Das nun von links ist, da kommt auch von Tolkien zu wenig, da kommt von Terkelsen zu wenig, von rechts kommt da zu wenig, von Kapralik. Es ist dann eine Gesamtsituation. Also sagen wir mal so, auch da, und das haben wir ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, die Gedankengänge sowohl beim Trainer als auch beim Sportchef sind, finde ich, in vielen Punkten schon nachvollziehbar. Also das sind geschlossene Argumentationsketten, warum man sich für oder gegen etwas entschieden hat. Inhaltlich können wir darüber diskutieren. Erstmal finde ich schon aber gut, dass es überhaupt, also es folgt einem schlüssigen Muster. Ne? Es ist nicht Harakiri. Es ist nicht, dass du es nicht nachvollziehen kannst, wo Entscheidungen oder Gedankengänge herkommen. Ich finde das schon immer ganz wichtig für die Bewertung, weil du da, finde ich, so ein bisschen ablesen kannst, wie die Situation so insgesamt ist. So. Und das folgt für mich dann in Kombination mit allem, mit Gehältern, mit vielleicht einem Preis eines Spielers und der Idee, dass das eigentlich mit Phil Harris gar nicht so schlecht ist, wie das vielleicht manchmal gemacht wird, ist diese Argumentationskette im Winter jetzt nicht noch einen Stürmer zu holen, für mich schon schlüssig. Die Frage ist ja jetzt, wie kommt man dahin, dass man Harris jetzt endlich mal so einsetzt, dass er seine Stärke, die er eigentlich hat, auch endlich mal auf den Platz bringen kann. Und dann glaube ich schon, dass er in der Rückrunde jetzt auch noch bestimmt 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tore schießen kann. Der braucht aber einfach, der muss gefüttert werden im Strafraum.
Wer ihn denn füttern soll, das ist mir jetzt noch nicht so ganz klar im Moment.
Ja, das ist das Problem. Mhm. Ne? Und da sind wir wieder beim Thema Entscheidungsfindung. Und da sind wir auch bei diesem berühmten halben, dreiviertel Jahr Anlaufzeit, den halt viele Spieler brauchen. Also im Moment gibt es ja wenig Grund zur objektiven Hoffnung, ob du dir eine Statistik nimmst oder ob du dir sonstige Eindrücke irgendwie nimmst. Also wenn wir danach schauen, dann spricht einfach wenig für Holstein. Also, was aber im Moment für Holstein spricht, das lässt allerdings auch wieder tief blicken, dass es genug andere Teams gibt, die tendenziell noch schlechter sind. Darauf sollte man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt ausruhen, weil dann könnte es wirklich in die Hose gehen. Aber eigentlich kommt jetzt so langsam die Phase, ich sag mal spätestens zu Ende Februar, Anfang März, wo dann dieses Dreivierteljahr auch vorbei ist. Und sagen wir mal, wenn von den Neuzugängen, die im Sommer gekommen sind, und das waren ja bestimmt 10 Leute, wenn davon nur die Hälfte dann jetzt seinen anfänglichen Holstein-Blues durchschritten hat, dann könnte das ja theoretisch ab Ende Februar, Anfang März auch wieder besser werden, wenn wir dieser Argumentationskette folgen. Ist die Frage, ob es bis dahin dann nicht die Stimmung sich schon so nachhaltig verschlechtert hat, wenn man es da noch 3, 4 Spiele verloren hat, dass es dann schon wieder, ne? Aber daran sieht man, wir diskutieren jetzt ja auch schon relativ lange darüber, über Ursachen, über Wirkungen, über Dinge. Es ist halt alles so sehr viel grau und sehr wenig greifbar, sehr viel zwischen den Zeilen, zwischen den Linien, wie Marcel Rapp so gerne sagt. Und es ist halt nicht so ganz eindeutig greifbar.
Naja, das Entscheidende ist, schönen Dank für den moralischen Haltepunkt oder Haltegriff, den du gerade hier verbalisiert hast. Faktisch ist die Tabelle, Fußball ist Ergebnissport und da brauchen wir uns gar keine Illusionen hinzugeben.
Auch nur eine positive Brücke bauen, wie es auch noch wieder schön werden kann.
Ist ja auch durchaus nachvollziehbar und könnte ja auch tatsächlich eintreffen, aber Fußball ist Ergebnissport, wissen wir alle oder sowas, und abgesehen davon, solche Auflösungserscheinung wie jetzt in der ersten Halbzeit in Hannover, das darf es nicht noch einmal geben. Und nun ist natürlich dann, jetzt kommt der Spitzenreiter am Sonntag nach Kiel.
Sag mal Schalke.
Schalke mit Superstar Edin Dzeko in der Sturmspitze, aber nichtdestotrotz auch 5 Spiele ohne Sieg am Stück in der Formtabelle, da auf Platz 17 in dieser Phase. Also ist schon, vielleicht ist das ja auch der passende Gegner, wenn man dann, und das ist ja meine Prognose, für die kommenden 2-3 Wochen, wenn ich hinten die Schotten dicht mache. Das heißt, scheiß auf Spielkultur. Ganz ehrlich, ein Ball mal nach vorne wird man.
Das könnte dann aber gegen Schalke wirklich ein schwer anschauliches Spiel.
Egal. Das geht ja erstmal darum, dass man wieder den Nachweis erbringen muss, natürlich, dass jeder willig ist, sich zu wehren. Das ist ja schon peinlich, dass man sowas überhaupt sagen muss, aber das ist ja in Hannover das, was grundsätzlich gefehlt hat, der Wille, sich zu wehren und die Erkenntnis oder das situative Erkennen, dass ich vielleicht meinem Kollegen mal zur Seite stehen muss und dann nicht schön zugucke, ach Mensch, guck mal, das machen die aber nett jetzt hier mal mit der Hacke und da mal durch 3 Leute durchgepasst, oh, das war schick, echt. Ja, ich meine, dafür zahlen andere Leute Eintritt, ne, und kriegen kein Geld dafür, um da als Zuschauer und Begleitschutz da zugange zu sein auf dem Rasen. Also das war schon sehr, sehr dreist, was sich die Spieler da geleistet haben, zum Teil in Hannover, wie ich das fand.
Ich werde da jetzt einen Teufel tun und dir widersprechen, du hast ja recht.
Also Beton anmischen, was meinst du?
Also.
Und vorne hilft dir liebe Gott oder eben Phil Harris?
Ich musste, Phil Harris, Fußballgott Phil Harris.
Ja, kann da noch passieren.
In erster Linie musste ich ein bisschen schmunzeln, weil Schalke hat ja tatsächlich echt eine gute Hinrunde gespielt, ne? Muss man ja wirklich mal.
Ja, spielerisch
also,
nicht.
Aber von den Ergebnissen her. Also es war brutal effektiv für das, was sie eingesetzt haben. Und jetzt haben sie, glaube ich, 4 Spiele in fünf Spiele nicht gewonnen. Der aufmerksame Beobachter wird Medienberichte aus dem Schalke-Umfeld am Anfang der Woche wahrgenommen haben. Die berichteten, dass es doch jetzt plötzlich, welch Wunder, bei diesem Verein auf einmal wieder kriselt. Unter anderem soll vielen Spielern in der Kabine dem Vernehmen nach zu viel Bosnisch geredet werden. Deswegen sagte ich eben Bratte. Ja. Soll wohl eines der Worte sein, die bei Teilen der Mannschaft auf Schalke nicht so gut ankommen. Was ich damit sagen wollte ist,
der Trainer, ne?
Nein. Du kannst noch so eine gute Hinrunde spielen. Vor solchen sprachlichen Barrieren ist man vielleicht auch nicht immer gefeit, ne? Bis ins letzte Detail.
Das wurde ja auch schon gesagt, ich komme deshalb auf den Trainer, weil Edin Dzeko ist ja ein guter Kumpel, aber zumindest ein Landsmann.
Übrigens der, um jetzt bei Miro Muslic zu bleiben, gerne auch diese Wagenburg-Mentalität fährt. Ne? Der kritisiert nach außen auch gar nicht. Ich glaube nach innen schon, so wie ich ihn einschätze, ohne ihn persönlich zu kennen. Aber vom Eindruck her glaube ich schon, dass der intern sehr deutliche Worte verliert, aber nach außen macht er es auch gar nicht. So, aber bisher ist er damit auch sehr gut gefahren.
Also
aus Schalke Sicht, was die Hinrunde angeht. Also von daher, mal abwarten. Eigentlich ist es für heute schon der perfekte Aufbau.
Ja, finde ich auch. Aufbaugegner klingt natürlich fast schon paradox, wenn man sieht, dass das der Tabellenführer ist, der da kommt, in Königsblau.
Sind die immer noch Tabellenführer? Ja. 5 Spiele in Folge nicht gewonnen und Tabellenführer.
Die anderen wollen ja nicht.
Ich meine, wir beschäftigen uns ja jetzt gar nicht mehr mit dem da oben.
Mit denen da oben haben wir nichts zu tun.
Deswegen, wir sind ja bei denen da unten inzwischen jetzt wieder angelangt.
Alter, Wallraff.
Habe ich eigentlich auch schon wieder ein Déjà-vu, ne? Letzte Woche Bundesliga unten, jetzt wir wieder da unten.
Lass uns bloß nicht, das haut ja auf die moralische Keule irgendwo.
Ja. Aber, ist der perfekte Aufbaugegner, ist ja klar.
Mein Credo ist, erstmal hinten dicht, Beton und dann wird sich der Rest schon fügen in irgendeiner Form, wenn man da erstmal wieder Sicherheit gewonnen hat.
Bosnischer Stahlbeton oder?
Ja, meinetwegen auch
Slowenischer
slowakischer? Das wird ja interessant, weil haben wir ja in unserem Balkanriegel hinten, der sich da abzeichnet für das Spiel am Sonntag, haben wir ja nicht. Ne?
Ich habe mir aber tatsächlich mal von Mladen Cvetinovic erklären lassen Anfang der Saison, dass sowohl Serbisch als auch Kroatisch, Bosnisch, Slowakisch dass man sich das quasi so vorstellen kann, wie verschiedene Akzente Deutschland.
Genau.
Also wie als wenn einer spricht irgendwie platt, der nächste spricht bayerisch.
Da versteht auch keiner den anderen.
Nee, da verstehst du, aber du hast immerhin, also sagen wir mal, auch da sind dann so, Satzbildungen, ne?
Ja.
Und viele Worte sind sehr ähnlich, haben dann aber nur eine andere Betonung oder werden anders ausgesprochen. Deswegen ist es ja überhaupt auch möglich, dass, also die Jungs hängen ja auch da und zusammen und die sprechen, die verstehen sich ja auch alle untereinander, auch wenn sie jetzt tendenziell nicht alle genau en detail die gleiche Sprache sprechen, dementsprechend. Vielleicht können die ja sogar im bosnischen Schalke-Block spionieren.
Ja, ja, genau. Hätte Fahrradkette am Sonntag 13.30 Uhr gegen Schalke zählt. Der Rasen muss glühen. Wir, das heißt also Zuschauer, Zuschauerinnen und Journalisten, wollen den Willen zur Wiedergutmachung für die Spiele gegen Fürth und Hannover sehen. Das Ergebnis wäre natürlich toll, aber erstmal muss der Wille erkennbar sein. Das möchte ich nochmal ganz klar betonen.
Von mir aus kann der Wille gerne weg sein, wenn das Ergebnis am Ende dementsprechend
ist. Gut, das nehme ich dann auch irgendwo. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja dann doch deutlich eher geringer.
Mit Wahrscheinlichkeiten, das ist alles so, das ist ja alles Schall und Rauch.
Wir sind jedenfalls auf KN Online auf jeden Fall voll konzentriert am Ball mit Live-Ticker-Analyse, Nachspielzeit-Kommentar, Stimmen und Spielernoten. Bis dahin bleibt ihr mit dem KN-Newsletter und dem WhatsApp-Kanal auf dem Stand der Dinge. Niklas, nochmal schönen Dank.
Sehr gerne.
Ich kann dich aber nicht entlassen, ohne die Fragen aller Fragen zu stellen. Schafft Holstein den Klassenerhalt?
Ja.
Ja, gut, das ist doch wunderbar. Da können wir beruhigt uns alle wieder.
Ja, wenn ich jetzt Nein gesagt hätte, dann wäre das Ding ja in diesem Moment auch vorbei gewesen. Also von daher, wir haben ja noch ein paar Folgen bis zum Jahresende.
Oh, nicht wieder einkassieren, ganz klar.
Habe ich nicht. Nein. Ich bleibe dabei. Sie werden das am Ende schaffen. Und die werden sich auch zusammenraufen. Und dann wird man am Ende sagen, es war dieses bekannte, ganz schwere Jahr nach einem Abstieg, aus dem man dann aber im kommenden Sommer auch definitiv die Lehren ziehen muss.
Darauf können wir uns sehr, sehr gerne einigen. Ich sag dann erstmal bis nächste Woche an gleicher Stelle, wenn es wieder heißt Holstein 1:1. Bis dahin, ciao, ciao.